den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge.
In über 200 aktiven Zechen förderten Anfang der 1920er Jahre im Ruhrgebiet weit mehr als eine halbe Million Bergleute beinahe 100 Millionen Tonnen Steinkohle per annum aus der Erde. Über 4000 Kumpel waren es allein auf der Zeche Radbot in Hamm, zu denen sich einmalig, wie wir den Harburger Anzeigen und Nachrichten vom 8. Oktober 1925 entnehmen, auch der etatmäßige Kunsthistoriker und Theaterkritiker Otto Gillen gesellte und einige Stunden unter Tage verbrachte. Heraus kam ein durchaus eindrucksvoller Bericht über die harte Arbeit in den engen Stollen und die steten Gefahren, denen sich die Bergleute dort ausgesetzt sahen. Seit 1905 in Betrieb wurde die Zeche Radbot zum 31. Januar 1990 stillgelegt. In den 85 Jahren ihres Bestehens fanden auf der Anlage mindestens 822 Kumpel bei Unglücken den Tod. An sie sei erinnert mit dem heutigen Text, den für uns Frank Riede liest.
Auf Zeche Radbot von Otto Gillen Godesberg. Und wenn unsere Fäuste die Hämmer dann schwingen und aus der Umklammerung der brechenden Felsen die Kohlenflut stürzt, Kamerad, nicht verzweifeln, das Leben ist doch das gewaltigste Wesen. Otto Wohlgemut. Was wissen wir, die wir in der Horizontalebene des werktäglichen Lebens unsere Stunden arbeiten oder genießen und im Dunkel der Nacht traumbefangen der Ruhe pflegen? Was wissen wir von der schwarzen, hämmernden Wirklichkeit unter Tage, vom Ausmaß des Menschenkampfes um die tief geheim gehaltenen Schätze der Erde? Wir sitzen gern winterabends um das wohlig wärmende Feuer des Ofens und erzählen dies und das, holde Märchenträumereien oder Pläne und Gedankenverleumdung und Klatsch. Und denken nicht daran, welcher Organisationsarbeit, Selbstverleugnung und Willensanspannung es bedurft hat, um uns den Winterabend behaglicher und unser Heim friedvoller zu gestalten. Nehmt einmal eine Kohle in die Hand. Seht ihr nicht das grausame Funkeln darin, die gleißende Grimasse, ein Lauern wie das Augenblitzen eines Feindes? Nein, ihr seht es nicht. Euch ist die Kohle das selbstverständliche, unentbehrliche Hilfsmittel des Lebens, der Gefangene eures Kellers, mit dem ihr tun könnt, was euch gefällt. Aber nicht nur bei den Haustieren ist es so, dass es einen erbitterten Kampf gekostet hat, sie der freien Wildnis zu rauben und zu willigen Dienern des Menschen zu machen. Auch um das Gestein führt der Mensch tagtäglich einen neuen Kampf um das Besitzrecht mit der Erde. In der Zeche unter Tage, fern den Blicken der Allgemeinheit, Aug in Auge mit den unmessbaren Kräften der Natur, spielt sich der Kampf ab. Es lohnt sich für uns, die wir gewohnt sind, gedankenlos alles um uns herum als selbstverständlich zu nehmen, einmal diesem wahrhaft gigantischen Kampfe in der Nähe zuzuschauen, und dann Hut ab vor der Arbeit und dem Willen der Menschen. Wir stehen im Bergwerksanzug, ausgerüstet mit Lampe und Stab im Förderkorb. Glück auf, dann geht es sausend abwärts. Ein beklemmendes Gefühl legt sich auf die Ohren, ein Flimmern auf die Augen. Ab und zu blitzen mit unheimlicher Plötzlichkeit Lichter auf. Es sind die oberen Sohlen, an denen wir vorübergleiten. 850 Meter Fahrt. Dann sind wir fürs Erste unten. Ein gähnender Schlund empfängt uns, der große Füllort der dritten Sohle. Lichter tänzeln fern, fantastisch. Summend streift ein kühler Luftstrom an uns vorüber. Nach oben aber wirbelt der heiße Strom verbrauchter Luft, der durch die Entlüftungsanlagen aus dem Bergwerk ventiliert wird. Die anfänglich in feste Steinmauern gefügten Wände des Stollens sind allenthalben rissig und geborsten. Unaufhörlich arbeiten die Erdmassen und verschieben sich. Man ist trotz aller Wissenschaft und Berechnungskunst noch nicht dahinter gekommen, wie den rastlos arbeitenden Gewalten vorzubeugen wäre. Hier offenbart sich die Erde noch als gänzlich unbezwungen. Nicht einmal Grad und Richtung des Druckes lässt sich feststellen. Der Mensch muss nachgeben, das steinerne Gefüge opfern und durch eine leichter zu erneuernde Holzbekleidung ersetzen. An jedem Tag sieht man neue Zerstörungen und unaufhörlich werden Holzbalken in die Schächte gebracht, ganze Wälder, während man zugleich die zu Kohlen erstarrten Jahrtausende alten Urwälder hinaus befördert. Wechsel nur und tausch. Soeben keucht ein Zug von circa 40 Förderwagen beladen mit Kohlen an uns vorüber, eine Presslufthandlokomotive, deren Betriebsstoff oben hergestellt wird, pustet voran. Andere Wagen befördern das die Kohlenflöze umrahmende Gestein, das für das Bergwerk eine Lebensnotwendigkeit bedeutet. Es wird droben in einer Mühle zu feinem Staub zermalmt, der wiederum in die Stollen befördert, in dicker Lage gestreut wird, um den Kohlenstaub zu verdünnen und dadurch die Entzündungsmöglichkeit zu verhindern, denn der Kohlenstaub ist an sich explosibel. Auch eine an irgendeiner Stelle etwa entstandene reine Schlagwetterexplosion wird durch eine genügend starke Gesteinsstaubschranke, der Gesteinsstaub wirkt hier abkühlend auf die Explosionsflamme, unbedingt gelöscht. Schweigend gehen wir weiter dem Ende eines Querschlages zu. Die Zeit scheint stillzustehen, nur Atem und Herzblutwärme der Erde glüht uns an. Ich lege die Hand auf Gestein, das vor einer Stunde gebrochen wurde. Es ist heiß, wie von innerer Glut. Davor stehen die Hauer geschwärzten Leibes und brechen immer mehr des Gesteins los. Elastisch biegen sich die feucht schimmernden Muskeln im Rhythmus der Arbeit. Hier berührt sich unmittelbar der schaffende Wille des Menschen mit dem uralten, schwerblütigen Trotz der Mutter Erde. Hier auch ist die Brutstätte all der Tücken, denen das Leben unter Tage ausgesetzt ist. Freilich hat man die Vorbeugungsmittel vervollkommnet. Holzstützen lindern das zu Häupten der Arbeiter gelagerte Gestein vor jähem Absturz. Verschläge von Wettertuch zwingen den kühlen Luftstrom auch in den äußersten Winkel zu gelangen, um so die Gase zu hindern, sich festzusetzen. Ein eigenartiges Gefühl für den Laien ist es, wenn der Inspektor mit seiner Lampe in den Ecken nach Schlagwettern sucht, die Probe macht, ob nicht. Wir steigen nunmehr, um zur vierten Sohle in annähernd 1000 Meter Tiefe zu gelangen, einen der sogenannten Blindschächte, beängstigend enge Erdröhren, hinunter. Auf fast senkrecht stehenden schmalen Leitern überkommt einen wie nie zuvor das Gefühl letzten Alleinseins, wenn man da Sprosse um Sprosse ins ungewisse Dunkle steigt, die Lampe zwischen den Zähnen oder eingehakt. Aber einmal ist auch dies zu Ende. Wir schlüpfen aus dem nach oben sich endlos dehnenden engen Käfig, in dem Stalaktiten ähnlich lange, hohle Salzstangen hängen und freuen uns, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Die Temperatur hier unten auf der vierten Sohle ist beträchtlich höher als auf der dritten Sohle. An den Stätten des Schaffens bietet sich dasselbe Bild wie oben. Noch durch manche enge Strecke kriechen wir zuweilen auf Händen und Füßen, so eng ist es. Selten, dass uns ein Licht entgegentaumelt, ein Mensch begegnet. Von 1200 Arbeitern, die zur Schicht einfahren, sind uns in 2 Stunden vielleicht ein Dutzend zu Gesicht gekommen. So verzweigt, auseinandergerissen sind hier die Räume. Wenn wir aber einmal einem begegnen, klingt es herzlich. Und selbstverständlich, Glück auf. Hier ist eben jeder Mensch und nichts als Mensch in der Hand des Schicksals einer wie der andere. Eine Viertelstunde noch, dann stehen wir wieder im Förderkorb. Mit 8 Meter Sekunden Geschwindigkeit geht es nach oben. Zu meinem Erstaunen höre ich, dass die größere Geschwindigkeit von früher zurückgeschraubt werden musste, weil auch der Schacht durch die inneren Bewegungen der Erde aus der Vertikalen stark verschoben wurde. Ein Ruck und ich stehe tiefatmend wieder vor dem Sonnenlicht, das in breiten Strömen durch die Halle rinnt, und wundere mich, wie hell die Welt ist. Und wie sanft der Sonnenstrahl.
Wie dichtete Brecht über die Kumpel? Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht, und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.